Nackt unter Wölfen, Babylon Berlin, Kudamm 63, Ludwig II. In diesen Filmen haben wir ihn erlebt und immer hat Schauspieler Sabine Tamprier einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Entsprechend groß ist seine Fangemeinde. Nun können wir ihn aber in einer ganz anderen Rolle erleben, nämlich als Autor. Gerade hat er seinen ersten Roman veröffentlicht mit dem Titel Nachtleben, eine ebenso berührende wie extreme Liebesgeschichte. Und ich freue mich, dass wir jetzt mit ihm in SWR 2 am Samstagnachmittag über dieses Buch sprechen können. Grüße, Herr Tamprier.
Guten Tag, vielen Dank für die schöne Einleitung.
Herr Tamprier, können Sie sich daran erinnern, was Sie letzte Nacht geträumt haben?
Ich war so erschöpft. Ich kann mich leider nicht daran erinnern, würde es aber gerne.
Ich glaube, das geht ja ganz vielen Leuten so, dass man sich gerne an den Traum erinnern würde, der einen da vielleicht erfreut oder geplagt hat, wie auch immer, man weiß es nicht. Und Sie wissen aber, warum ich gefragt habe, denn in Ihrem Buch geht es ja um Träume, um Traumwelten.
Es geht um Träume, es geht um die Verbindung zwischen Liebenden und auch zwischen der Toten und der lebenden Welt. Es klingt jetzt esoterischer, als es ist in dem Buch, aber Träume sind die Basis meines Romans, ja.
Also wir können ein bisschen erzählen, natürlich verraten von der Geschichte. Es gibt dieses Liebespaar Anna und Anno, deren Glück zerbricht. Und Anna versucht nun, sich dieses gemeinsame Leben weiter zu erträumen. Das sind ja offensichtlich zwei Menschen, die so ideal füreinander gemacht sind. So werden sie dargestellt, die füreinander bestimmt sind, sagen wir so. Glauben Sie auch persönlich an eine solche Bestimmung zweier Menschen füreinander?
Ich glaube daran, weil ich es selber auch erlebe, glücklicherweise. Und ja, für mich war es wichtig zu gucken, was für Herausforderungen kommen auf ein Paar zu, das wirklich füreinander geschaffen ist und das nicht daran zerbricht, dass sie jeweils nicht die Richtigen füreinander sind. Und selbst beim Bund der Ehe wird er nicht ohne die Worte geschlossen, bis dass der Tod euch scheidet. Und das ist für mich eine Beschränkung, die meinem Ideal der absoluten Liebe einfach nicht gerecht wird. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, um diese Beschränkung irgendwie aufzulösen.
Verständlich einerseits. Andererseits muss man sich natürlich irgendwo auch diesen Realitäten stellen, wenn der Verlust da ist. Denn die Gefahr ist natürlich ganz groß, dass man sich dann verliert.
Absolut. Das passiert auch der Hauptfigur, dass sie nur noch lebt, um zu schlafen und zu träumen und dadurch einfach den Anschluss ans Leben verliert. Und das wird auch in diesem Buch behandelt und thematisiert, ja.
Ich muss mal was ganz Simples fragen, weil ich mich beschäftigt hat. Also diese beiden heißen Anna und Anno. Und man merkt natürlich schon, die beiden sind schon durch den Namen sehr eng miteinander verbunden. Hätten die eigentlich auch Michael und Michaela heißen können oder spielt das keine Rolle?
Selbstverständlich, aber das Buch setzt sich auch ein wenig mit dem Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft auseinander. Und das, was diese beiden unterscheidet, ist das A und O. Und das ist ein kleiner Querverweis auf eine Bibelstelle, die relativ berühmt ist.
Also es geht ja auch um das Universum. Dieser Roman bleibt nicht nur bei der Liebesgeschichte, er schlägt also einen ganz großen Bogen und fragt eben auch ab die Argumente der Wissenschaft und stellt die der Religion entgegen. Ich dachte mir beim Lesen, das haben Sie ja jetzt sich nicht kurzfristig ausgedacht. Also dieser Roman oder die Idee zu diesem Roman, die schwelte offensichtlich schon lange in Ihnen.
Ja, sehr, sehr lange. Ich glaube, als Neunjähriger hatte ich zum ersten Mal diesen Gedanken, Mensch, was ist diese Traumwelt eigentlich und wie kann das alles zusammenhängen? Das zum einen, zum anderen interessiere ich mich sehr für das Universum, für die Entstehung und auch für die Frage, was diesen Urknall, der das alles hier entstehen ließ, eigentlich ausgelöst hat. Und da gibt es keine Antworten. Und da ist die Fantasie gefragt, bis die Wissenschaft so weit ist, um diese Antworten zu liefern. Und ich konnte mich da kreativ austoben und mir meine Wunschantwort zusammenbasteln.
Also Sie nennen die Kirche jetzt zum Beispiel nicht explizit, aber es fallen Begriffe wie der Zölibat beispielsweise. Da merkt man, Sie haben sich doch auch intensiv damit beschäftigt, dieses auch sprachlich umzusetzen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich habe sehr viele Jahre am Berliner Ensemble unter Klaus Peymann, der ja auch in Stuttgart ein Begriff ist, gespielt und habe mit ihm zusammen die Schönheit und die Komplexität von Sprache entdecken dürfen. Sei es bei Kleist, bei Lessing, bei Schiller. Wir haben sehr viel zusammen gemacht. Und für mich war es ganz wichtig, Sprache nicht so in den Roman zu schreiben, wie es auf Social Media üblich ist, nämlich verkürzt und ohne Mehrdeutigkeiten sofort klar für jeden verständlich, sondern ich wollte ein Geheimnis entstehen lassen, das vielleicht erst beim zweiten oder dritten Lesen sein Gesicht zeigt. Und deshalb gerade die Passage, von der Sie sprechen, ist eigentlich ziemlich im Versmaß geschrieben, wenn auch nicht sehr streng, aber es hat eine Musikalität in der Sprache. Man kann sich von der Wortwahl und wie die Worte aneinandergereiht sind, leiten lassen, um an die richtigen Betonungen zu kommen, die wiederum die richtige Bedeutung einem nahebringen. Also es war eine komplexe Arbeit, die eher der Arbeit an einem Gedicht geglichen hat, als der Arbeit an einem Prosatext.
Den Eindruck hatte ich auch überhaupt von Ihrer Sprache. Die kommt mit einer unglaublichen Wucht zum Teil daher und einer großen Intensität. Sie haben eben von Musikalität gesprochen. Sie sind ja auch ein begnadeter Musiker, muss man sagen, und haben schon sehr früh Geige spielen gelernt. Also das hatte offensichtlich vielleicht auch so seinen Einfluss auf diesen Roman.
Also alles, was ich erleben durfte. Ich habe Geige, Bratsche, Klavier, Harmonielehre und Dirigierunterricht bekommen in meiner Jugend. Und das hängt für mich alles zusammen. Also ich unterscheide da nicht wirklich zwischen unterschiedlichen Künsten, sondern der Vorgang im Erschaffen ist immer der gleiche. Man setzt sich mit etwas auseinander, das noch nicht dem entspricht, wie man es sich vorstellt. Dann erlernt man sein Handwerk, arbeitet so lange daran, bis man dahinter steht, und dann gibt man es wieder ab. Also dieser Vorgang ist in jeder Kunst für mich das gleiche. Und deshalb unterscheide ich da auch nicht, ja, in unterschiedlichen Künsten.
Und was ich auch interessant fand, Sie widmen den vielen Figuren in Ihrem Buch einen sehr liebevollen Blick. Also ich denke da zum Beispiel an Szenen im Altenheim und den durch einen Unfall vom Hals abgelehnten früheren Solocellisten Wolfram Döring, den ja dann der Anno als Zivildienstleistender betreut. Sind das auch Figuren aus Ihrem realen Leben?
Bis auf eine Figur nie eins zu eins. Es gibt viele Inspirationen, sei es in den Namen oder in den Eigenschaften, aber es ist nie eine Person, die wirklich so dasteht. Eine einzige Person habe ich auch in der Danksagung genannt, das ist Herr Döring. Das ist der Mann im Altersheim, und da hatte ich tatsächlich in meiner Schulzeit ein sozialethisches Praktikum, wo ich 2 Wochen mit diesem Herrn verbringen durfte. Natürlich ist es im Roman überhöht und überdramatisiert, was da passiert, aber wir waren zusammen in der Generalprobe eines sinfonischen Konzerts, in dem meine Mutter Geige gespielt hat. Und so hatte ich Kontakt zum Dirigenten und habe das organisiert, dass wir da für eine halbe Stunde hin durften.
Und ich glaube, das war auch ein sehr entscheidender Moment für Sie.
Ja, es ist, wie gesagt, anders als im Buch. Aber ich saß neben ihm und ich habe einfach gespürt, dieser Mann, der ungefähr 15 Jahre unbewegt in seinem Zimmer lag, der war auf einmal so überwältigt von diesen vielen Empfindungen, die Fahrt in die Stadthalle, wo die Probe stattgefunden hat, dann, dass er angesprochen wurde vom Dirigenten. Und das war so ein intensiver Moment für uns beide, dass der sich auf ewig festgesetzt hat in meiner Erinnerung, ja.
Und dann gibt es noch einen Typen in diesem Altenheim, diesen alten Nazi Hermann, der immer seine Umgebung kontrolliert und immer auch mit dem Hitlergruß durchs Heim läuft.
Ja, er hat vergessen, in welchem Jahr er lebt, ja.
Aber das waren irgendwie auch so nette Momente in diesem Roman, der ja sonst eher so einen ernsten Ton hat, oder?
Humor war und ist mir ganz wichtig, gerade auch in den Jugendpassagen, weil das ist der leichteste Weg, um emotional sich in die Figuren hoffentlich zu verlieben, so wie es mir beim Schreiben passiert ist. Weil wenn man nicht emotional eine Verbindung hat, dann funktioniert doch der Absturz später nicht und der Schmerz dann nicht. Und dann hat dieses Buch eigentlich keine Rechtfertigung, weil man muss an den Figuren hängen. Und das war bei mir, also in meinem Kopf, nur über den Humor möglich.
Humor ist auf jeden Fall drin, und das braucht man auch als Leserin oder als Leser, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, das hat ja auch seine etwas ernsten Seiten, dieser Roman. Und ich hatte den Eindruck, das hat aber auch eben sehr viel mit Ihnen selbst zu tun. Ich meine, ich kenne Sie jetzt ja persönlich gar nicht, nur von den Filmen her, aber da kommen Sie mir auch eher so als so ein nachdenklicher, auch ja geheimnisvoller Typ vor, ernster Typ vor.
Ja, das werden meine Freunde nicht eins zu eins bestätigen. Ich bin auch ein Quatschkopf, aber ja, durch die Rollen kann dieser Eindruck entstehen und auch durch das Buch. Ja.
Wenn wir mal zu Ihren vielen Filmen zu sprechen kommen wollen, die haben ja wirklich so auch was Unheimliches, was Unergründliches. Da geht es auch viel so um die Abgründe menschlicher Gefühlswelten. Ja, was reizt Sie denn daran, sich gerade auch so in diese schwierigen Charaktere hineinzubegeben? Also ich meine, könnten Sie auch eben den Quatschkopf spielen, von dem Sie gerade gesprochen haben?
Ja, für mich hat das mit der Erweiterung meines eigenen Horizonts zu tun, indem ich Sachen spiele, die mir nicht ähnlich sind. Denn dadurch ergründe ich einfach ja eine andere Art zu denken. Und das interessiert mich immer mehr, als immer das zu bedienen, was ich eh schon weiß, weil das ist eigentlich Stillstand und da entwickle ich mich nicht weiter. Deshalb, ich suche immer Rollen, die mich fordern, indem sie weit weg von mir sind. Und das ist die Freude für mich daran, dass ich einfach lernen kann.
Das kann ich verstehen, aber gibt es auch Charaktere, wo Sie sagen, nee, das lehne ich ab, das mache ich jetzt gar nicht?
Also es gibt Rollenangebote, die sich wiederholen, wenn eine Rolle ähnlich ist wie die in Kudamm oder so. Das habe ich ja schon mal gespielt, das brauche ich jetzt nicht. Die Branche denkt sehr gerne in Schubladen und wenn sie sieht, dass jemand einen Fernsehkoch gespielt hat, dann kommen meistens irgendwie 3 Jahre nur noch Angebote für Fernsehköche. Also allzu kreativ ist die Branche nicht, wenn jemand mal in einer Schublade drin ist. Da habe ich immer versucht, mich frei zu strampeln und ja, wie gesagt, also wenn etwas Ähnliches zu dem, was ich vorher schon gespielt habe, kommt, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen.
Werden wir Sie dann bald wieder in einer neuen, anderen Rolle erleben?
Ja, ich habe gerade die Erlaubnis bekommen, quasi das aussprechen zu dürfen, da Medienbord, die Filmförderung, hier eine Pressemitteilung rausgegeben hat. Ich spiele nächstes Jahr Franz Kafka.
Wahnsinn.
Das ist eine unglaubliche Rolle, da bin ich auch überglücklich, dass ich sie bekommen habe. Das ist eine Romanverfilmung von Michael Kumpfmüller, von Die Herrlichkeit des Lebens, die letzten Jahre von Franz Kafka und Dora Diamant. Und da stehe ich neben Henriette Confurius. Nächstes Jahr, wenn es schnell finanziert wird, hoffentlich im Spätsommer vor der Kamera.
Wunderbar, das ist aber natürlich auch wieder eine extreme Herausforderung, denke ich, Franz Kafka.
Oh ja. Da muss ich jetzt anfangen, mich einzugraben in seine Kopfwelt.
Gut, dann dafür viel Erfolg.
Ich danke Ihnen.
Das ist interessant, was Sie sagen. Also der Reiz des Neuen, der ist bei Ihnen offensichtlich ganz wichtig. Und beim Lesen Ihres Romans hatte ich jetzt auch den Eindruck, das hat schon auch etwas Filmisches. Das sind ja auch so kurze Szenen und so Schnitte drin in der Sprache. Also könnten Sie sich auch vorstellen, Sie schreiben selber mal ein Drehbuch?
Das Drehbuch ist schon geschrieben. Das war quasi mein Konzept. Ich habe zuerst das Drehbuch geschrieben, dann habe ich gemerkt, das interessiert mich total, die Welt noch weiter zu entdecken und weiter zu gucken, was da drin steckt. Dann habe ich daraus den Roman gemacht, habe den erweitert und das so ausgemalt, wie es mir eingefallen ist. Und dann habe ich das jetzt wieder zurück zum Drehbuch adaptiert. Und das ist jetzt der nächste Schritt, dass ich gucke, was macht man mit diesem Drehbuch? Gibt es da Möglichkeiten, das zu verfilmen? Und wenn ja, welche sind es? Und da hilft es natürlich, wenn das Buch sich gut verkauft, weil die Branche ist auf gute Zahlen aus.
Ja, verstehe. Aber es macht Ihnen wahrscheinlich auch Spaß, einfach diese Dinge mal so hin und her zu switchen, also die Genres dann offensichtlich zu wechseln. Und ja, man hat dann auch immer einen anderen Blick. Und offensichtlich haben Sie auch eine Affinität dazu, stark in Bildern und Szenen zu denken.
Ja, also so hat es funktioniert. Das Ganze ist alleine am Schreibtisch vor dem Laptop entstanden und die Bilder, die hatte ich im Kopf und ich musste sie nur noch in die richtigen Worte packen.
Aber werden Sie dann auch die Hauptrolle in Ihrem eigenen Stück in dieser Geschichte spielen?
Das ist alles Zukunftsmusik. Natürlich, also wenn es nach mir ginge, Regie, Hauptrolle und Filmmusik. Also das,
das ganze Paket eben.
Ja, aber da muss man überhaupt erstmal gucken, ob das realistisch ist insgesamt.
Aber warum nicht? Man darf ja träumen, nicht wahr? Darum geht es ja in Ihrem
Genau.
Buch. Herr Tambria, unsere Gesprächsgäste, die haben immer einen Musikwunsch frei und Sie haben ja sich auch keinen alltäglichen Titel gewünscht, nämlich Bertolt Brechts Erinnerung an die Marie A., auch wunderbar interpretiert von Schauspielerin Angela Winkler. Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen oder was steht dahinter?
Wir hatten am Berliner Ensemble den letzten Abend der Intendanz Klaus Peimann, wo wir eine 4-stündige Gala gespielt haben mit Ausschnitten aus so ziemlich allen Stücken, die zur Aufführung gekommen sind in dieser Zeit. Und nach diesem langen Abend war tosender Applaus, Standing Ovations. Wir waren alle den Tränen nahe, weil wir wussten, hier endet gerade ein sehr, sehr großes Kapitel. Und in diesem Krach des Applauses und ja, auch der Tränen stellte Angela Winkler sich an den Bühnenrand und fing ganz zart an, dieses Lied zu singen. Und auf einmal verstummte alles. Und das war einer der intensivsten Momente, die ich auf einer Bühne erleben durfte.
Das freut mich sehr, dann diesen Moment wieder auferstehen zu lassen. Angela Winkler mit Erinnerung an die Marie A., der Musikwunsch von Sabine Tambria. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
Dankeschön gleichfalls.